Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Also ich denke schon, dass in jedem Fall die Struktur der Universität, wie sie jetzt ist, oder die Stellenstruktur der Universität für Frauen besonders unattraktiv ist. Es fehlen einfach an den deutschen Universitäten externe Kontrollinstanzen, Mechanismen, die aktiv werden, wenn eben solche Fälle von Machtmissbrauch vorliegen. Das wäre die beste Frauenförderung, die Universitäten machen könnten. Großes Angebot an Kinderbetreuung.
Frauen in die Wissenschaft. Mehr Frauen oben an entscheidenden Führungspositionen im Universitätsbereich. Einige sagen, tja, es müsste halt langfristigere Stellen geben. Dann wäre das attraktiv für Frauen. Heute, Franziska Davis, wollen wir dazu sprechen mit jemandem, die an der Universität im sogenannten Mittelbau arbeitet und forscht. Ist das für Sie wirklich der Hebel, langfristige Stellen, damit Frauen in Universitätspositionen an die Spitze kommen?
Also ich denke schon, dass in jedem Fall die Struktur der Universität, wie sie jetzt ist, oder die Stellenstruktur der Universität für Frauen besonders unattraktiv ist. Weil sie ist auch für Männer, ehrlich gesagt, nicht besonders attraktiv, weil es immer noch so ist, dass die absolute Mehrheit, also große, große Mehrheit der unbefristeten Stellen sind die Professuren. Und darunter sind eben, ich glaube, das sind im Moment, das müsste man jetzt nochmal googeln, aber ich glaube, es sind so über 80% der unbefristeten Stellen sind Professuren. Das heißt, es gibt nur sehr wenige unbefristete Stellen unterhalb der Professur. Und die große, große Mehrheit der Stellen insgesamt an der Universität sind befristete Stellen und werden dort eben mit Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen besetzt in der sogenannten Qualifikationsphase. Und das ist eine große Besonderheit des deutschen Systems. Diese Qualifikationsphase dauert bei uns besonders lange. Also ich finde auch diesen Begriff, der oft auch gebracht wird, des Nachwuchses, schwierig, weil man ist dann oft, gilt man bis zur ersten Professur oder bis man die Professur vielleicht dann überhaupt erreicht, ist man Nachwuchs und da kann man schon mal Mitte 40 sein und ist also bis Mitte 40 sozusagen klein und Nachwuchs. Also das hat damit zu tun, dass in vielen Fächern immer noch das zweite Buch mit einem Habilitationsverfahren, also zumindest in meinem Fach Geschichtswissenschaft ist das noch so sehr konservativ erwartet wird. Und das ist natürlich dann unattraktiv, also dass man so lange nicht weiß, ob man überhaupt auf eine feste Stelle kommt, dass auch diese festen Stellen dann auch häufig intransparent besetzt werden. Da spielen dann persönliche Netzwerke öfter mal eine größere Rolle als tatsächlich die Leistung und auch das, was sozusagen einem angeboten wird bis zu dieser ersten, hoffentlich, man weiß es ja auch nicht, man kann ja auch dann mit Mitte 40 ohne einen Ruf dastehen und dann für den anderen Arbeitsmarkt ja nicht verbrannt sein, aber es kann dann doch sehr schwierig sein, dann noch aus der Wissenschaft rauszugehen und dann bleibt oft nur den Weg weiterzugehen, den man ohnehin bis dahin schon gegangen ist, nämlich sich von einem unbefristeten Projekt bis zum nächsten zu hangeln, oft mit kurzen Verträgen. Inzwischen ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass es mindestens ein Jahr sein muss, aber auch das ist ja nun alles andere als viel. Und wenn man sich dann vorstellt, nach der Dissertation bekommt man dann irgendwann ein Kind oder auch mehrere Kinder und hat eben keine wirkliche Perspektive auf eine feste Stelle. Es ist auch nicht wirklich attraktiv, alle 2-3 Jahre mit Kind und Kegel dann in eine andere Stadt umzuziehen, wiederum nur für eine so kurze Perspektive, berufliche Perspektive. Und es ist dann erfahrungsgemäß dann schon so, dass das sozusagen für Frauen, die versuchen, Beruf und Karriere zu vereinbaren, wir haben da ja immer noch so trotz der vielen Veränderungen der letzten Jahre, es ist ja doch häufig immer noch so, dass die Hauptlast der Care-Arbeit dann auf Frauenschultern liegt. Ja, und für die ist es dann natürlich besonders unattraktiv. Und ich kann das, sage ich mal, je älter ich werde, Und auch nachdem ich selber mein erstes Kind bekommen habe, kann ich das immer besser verstehen, dass dann auch viele sagen, nein, danke.
Ich drehe es dann nochmal anders und nehme mit, was Sie eben gesagt haben, gar nicht ein Gender-Thema unbedingt, sondern vielmehr strukturell die Vorgaben. Und wer in die Zeitung guckt, liest oft bei Förderung von Frauen oder der des Befähigens in Führungspositionen, dass Frauen nicht selbstbewusst genug auftreten, sich nicht trauen, Führungspositionen zu übernehmen. Gerne sagen das auch starke Frauen über andere Frauen. Was beobachten Sie da im Universitätsbereich?
Also ich kenne jetzt natürlich wirklich nur, ich habe mich sozusagen als, dass ich berichte jetzt sozusagen aus meiner beruflichen Erfahrung. Ich habe mich nie sozusagen empirisch, ich bin keine Forscherin, ich bin Historikerin. Ne? Ich forsche nicht zu, wie Frauen sich verhalten oder woran es liegt, dass Frauen wenig in Führungspositionen vertreten sind. Aber ich muss sagen, dass ich in meinem Fach der osteuropäischen Geschichte es oft genau umgekehrt erlebe. Ich finde gerade Frauen in meinem, gerade meine Kolleginnen sind oft sehr mutig, sehr trotz dieser ja auch prekären Situation, dass sie befristet angestellt sind und abhängig sind von Lehrstuhlinhabern oder Lehrstuhlinhaberinnen, habe ich beobachtet und erlebt, dass man bei Auseinandersetzungen, bei Problemen als Teil dieses sogenannten Mittelbaus oft von Frauen viel mehr Solidarität und Unterstützung erfährt als von Männern. Und zwar einschließlich der Männer, die bereits auf unbefristeten Professuren sitzen. Also insofern bin ich eigentlich der Überzeugung, dass es zumindest für die Frauen, die sich dann entscheiden, im Wissenschaftsbetrieb zu bleiben, nicht gilt. Sondern dass vielleicht eher das Problem ist, dass viele auch schon vorher abspringen.
Also gar nicht so weit den Weg gehen.
Also ich habe auch neulich,
eine wissenschaftliche Karriere für sich in Betracht zu ziehen.
Genau, die dann nach der Promotion sagen, nee, das ist mir einfach nicht attraktiv genug. Es wird auch, muss ich sagen, auch immer unattraktiver. Wir haben ja noch in Deutschland dieses absurde Gesetz mit dem noch absurderen Namen Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das besagt hat, dass man immer nur 6 Jahre vor und dann 6 Jahre nach der Promotion befristet angestellt sein darf. Ein Gesetz, das uns die SPD-Regierung vor vielen Jahren eingebrockt hat, also noch unter Rot-Grün, mit irgendwie dieser Idee, dass man dann nach 12 Jahren sicher alle unbefristet einstellt. Und das ist natürlich nicht passiert. Es hat einfach noch den Druck auf Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen erhöht. Und jetzt ist es sogar noch mal verschlimmert worden. Jetzt darf man nur noch 4 Jahre nach der Promotion befristet angestellt sein. Und auch das erhöht noch mal den Druck. Das heißt, man muss seine Arbeiten noch schneller fertig machen, unter noch größerem auch psychischen, also es ist ja auch psychischer Stress. Und auch gerade diese zweite Arbeit, das ist auch bei mir so gewesen, also die Habilitation, an der arbeitet man dann oft, wenn man ein Kind oder auch 2 Kinder schon hat. Und ich muss auch sagen, jetzt ganz persönlich, ich habe immer gedacht, ich bekomme 2 Kinder. Das war immer meine Vorstellung. Und jetzt nach dem ersten habe ich gedacht, nein. Es reicht, weil ich das nicht schaffe sonst. Also es hat jetzt bestimmt nicht nur mit Wissenschaft zu tun. Es gibt bestimmt auch andere Bereiche. Also ich kann mir auch gut vorstellen, wenn ich in einem anderen Bereich gearbeitet hätte, wäre ich auch zu diesem Schluss gekommen. Aber es war auch so die Vorstellung, wenn ich also jetzt noch ein Kind bekomme, dann brauche ich ja noch länger für die Habilitation. Dann bin ich ja noch mehr hinterhergefallen hinter die Männer aus meiner Generation. Weil auch da muss ich sagen, das ist auch sozusagen jenseits von und da merkt man, es ist doch wieder auch ein Gender-Aspekt, dass eben dann doch es oft das Kinderkriegen für die Frauen immer noch ein größerer Einschnitt ist. Und wenn ich diese hehren Familienförderungsprogramme an den Universitäten lese, und auch hier an der LMU muss ich sagen, und dann sehe, wie wenig Kinderbetreuung die LMU für ihre Mitarbeiterinnen und Studentinnen und Studenten und Mitarbeiter anbietet. Da finde ich, das finde ich wirklich absurd. Also, dass das irgendwie nächste Seminar irgendwie zu, wie optimiere ich mich selbst, das gibt's dann, dafür gibt's immer Geld, aber einfach mal richtig, das wäre die beste Frauenförderung, die Universitäten machen könnten, großes Angebot an Kinderbetreuung. Und das ist auch zum Beispiel hier in München nicht der Fall. Es gibt sehr, sehr wenig Plätze. Und als mein Kind dann ins Kindergarten kam, da habe ich mir dann, das ist ja in Bayern nochmal getrennt, also nach der Kita, er war schon in der Unikita, aber dann ging es dann weiter. Und sowohl die Unikita war immer nur bis 4. Und bei dem Unikindergarten, den ich mir angeschaut habe, da ging es Freitag nur bis 1. Ich dachte, ja, was soll ich denn damit machen? Also insofern hat es schon auch einen Gender Aspekt. Ich denke zwar schon, dass sich das immer mehr wandelt, sozusagen durch die Generation, und vielleicht ist es jetzt auch in meiner sozusagen Wissenschaftsgeneration, ist es vielleicht auch nochmal anders als bei den Kollegen, die so 10 Jahre älter sind. Aber zum Beispiel bei dieser Generation hat man schon noch gesehen, am einfachsten hatten es letztlich doch die, und das waren meistens Männer, deren Ehefrauen oder Partnerinnen die Kinderbetreuung wirklich primär übernommen haben. Und eben für auch diejenigen sicher noch, für die sich das Problem nicht gestellt hat, die das Problem klingt jetzt so negativ, Kinder sind ja was Schönes, aber die sich einfach grundsätzlich gegen Kinder entschieden haben.
Sie engagieren sich an der LMU beziehungsweise gemeinsam mit Kolleginnen aus dem historischen Bereich in einer ganz bestimmten Initiative, die fast, ich will es jetzt aktivistisch nennen, ein Thema nach vorne bringen möchte. Könnten Sie mir dazu und unseren Hörern auch noch was erzählen?
Ja, das ist die Gruppe Me Too History. Das sind 6 Frauen, Wissenschaftlerinnen, und wir haben uns, also meine ehemalige Münchner Kollegin Julia Herzberg, die ist inzwischen Professorin in Leipzig, und ich, wir sind die zwei aus München, die sich dort engagieren, aber eigentlich kommen wir aus ganz unterschiedlichen Universitäten. Und außer Julia kannte ich auch niemanden vorher persönlich. Es ist wirklich eine Gruppe, die sich gebildet hat, relativ spontan im letzten Sommer, als es Presseberichte gab über 2 Fälle von krassem Machtmissbrauch, aber auch sexueller Belästigung an der Humboldt-Universität, und zwar einmal auf einer professoralen Ebene und einmal auf der Mitarbeiterebene. Und wir haben uns dann tatsächlich damals, ich glaube, damals war es schon X und nicht mehr Twitter, aber wir haben uns tatsächlich über die sozialen Medien gefunden, weil wir alle irgendwie aktiv darin waren, unsere Empörung in den sozialen Medien über diese Fälle zum Ausdruck zu bringen, weil auch hier, und das ist auch nicht ungewöhnlich, dieser Machtmissbrauch und diese Belästigungen über Jahre stattgefunden haben und konsequenzenlos geblieben sind.
Würden Sie alle von uns, die jetzt nicht so detailliert darin stecken, nochmal kurz skizzieren, wie Sie Machtmissbrauch verstehen?
Also es sind mehrere Themen. Also Machtmissbrauch kann natürlich alles Mögliche beinhalten. Also das kann Mobbing von Mitarbeitern sein, das kann auch sexuelle Belästigung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen sein. Meistens sind Mitarbeiterinnen, aber es können natürlich auch Männer betroffen sein. Es kann aber auch sein, dass, und da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, dass wir in der Wissenschaft eben in Deutschland dieses besondere strukturelle Problem haben einer enormen Machtfülle von Professoren und Professorinnen, die eigentlich ganz alleine ohne jede Rechenschaftspflicht über die Besetzung ihrer Mitarbeiterstellen entscheiden. Im Falle der Doktorarbeit, aber auch in der Habilitation ist es oft so, dass dann auch die Bewertung und die Betreuung durch dieselbe Person stattfindet. Diese Machtfülle und diese sozusagen mangelnde Rechenschaft kombiniert damit, dass diese Stellen befristet sind. Das heißt, derjenige, bei dem sie ihre Doktorarbeit schreiben, der diese Doktorarbeit bewertet, bei dem sie am Lehrstuhl ihre Seminare geben, der ihre Dienstreiseanträge unterstellt, ist gleichzeitig die Person, die ihren Arbeitsvertrag verlängert oder nicht verlängert. Und das gibt natürlich eine enorme Machtfülle. Und das führt dann dazu, also natürlich kommt es im Wissenschaftsbereich wie in allen Bereichen des gesellschaftlichen und beruflichen Lebens eben auch, gibt es das natürlich, dass Personen diese Macht missbrauchen, also durch die beschriebenen Formen. Mobbing kann natürlich alle möglichen Formen annehmen, aber auch zum Beispiel, dass man gar nicht zur eigenen Forschung kommt, sondern immer wieder vom Lehrstuhlinhaber aufgefordert wird, andere Aufgaben zu erledigen, auch wenn im Arbeitsvertrag irgendwie offiziell steht, 40% der Zeit mindestens müsse für eigene Forschung verwendet werden. Und genau, das ist eigentlich der Fokus dieser Gruppe. Und wir haben uns dann unsere erste große Veranstaltung war dann während des Historikertages in Leipzig im September 2023. Und das war auch sehr spannend zu sehen, weil wir haben uns dann auswärtige Expertise geholt und wir sind überrannt worden. Also das waren...
Wir haben wo reingestochen, ganz, wo viele ganz, gesagt haben,
ganz offensichtlich, ganz offensichtlich. Also wir mussten spontan von einem mittelgroßen Seminarraum in einen großen Vorlesungsraum umziehen, weil so viele Leute gekommen sind. Und dann eben, ja, hatten wir auch eine sehr, sehr, sehr gute Veranstaltung. Also großes Interesse, sowohl vor Ort als auch online zugeschaltet, haben sich auch Personen. Und es wurde dann auch viel, der Historikertag ist ja die größte sozusagen, die Tagung des Fachverbandes ist also die größte Zusammenkunft der Historiker und Historikerinnen. Und es wurde also viel über diese Veranstaltung debattiert. Es waren auch viele, nicht so viele, muss man sagen, wie die sogenannten, also nicht, es waren sehr viele aus dem Mittelbau da, aber auch eben einige Professoren und Professorinnen, denen das Thema auch wichtig war. Und es gibt jetzt auch an einzelnen Instituten Nachfolgeveranstaltungen, die tatsächlich, also wo die Leute explizit sagen, das ist inspiriert von unserer Gruppe. Also es geht auch einfach darum, das Thema sozusagen sichtbar zu halten und auch irgendwie eine Vernetzung zu schaffen. Mhm. Also wir sind natürlich keine Profis und sehr oft ist es natürlich auch so, und das ist auch das Frustrierende daran, dass sich Leute dann an uns wenden und wir immer wieder beobachten, wie Leute gerade eben wegen dieser großen Machtfülle der Professoren und Professorinnen und der mangelnden Kontrollinstanzen innerhalb der Universitäten, also Frauenbeauftragte oder Gleichstellungsbeauftragte, haben de facto oft gar keine Möglichkeit, wirklich einem zu helfen. Dass wir immer wieder auch dieses Frustrationserlebnis machen. Die Leute können eigentlich vor allem an die Öffentlichkeit gehen, aber das erfordert sehr viel Mut. Selbst wenn man anonym bleibt, kann es sein, dass der Person klar ist, von wem das ausgeht und so weiter. Es fehlen einfach an den deutschen Universitäten externe Kontrollinstanzen, Mechanismen, die aktiv werden, wenn eben solche Fälle von Machtmissbrauch vorliegen. Und das systemische Problem ist eben diese Machtfülle in der Professorenschaft und teilweise auch fehlt auch ein Bewusstsein. Also ich glaube, das ändert sich, das hat man auch gemerkt, das merkt man auch in dieser Arbeit, weil ich weiß noch, wie ich kurz nach der Veranstaltung am Historikertag mit einer wirklich sehr netten und engagierten Kollegin, die Professorin bereits ist, gesprochen habe. Sie war selber nicht da und sie sagte dann so, ja, das ist ja ganz toll, dass ihr das macht, aber sowas kommt doch ganz selten vor. Okay. Und ich habe irgendwie gesagt, Also es gibt natürlich Leute, die gut durch das System kommen, ja, die solche Erfahrungen nicht machen. Aber da ist mir dann wieder klar geworden, wie auch innerhalb der Universitäten so unterschiedliche Wirklichkeiten sozusagen existieren. Wer bekommt was mit? Welche sogenannten Whisper-Networks gibt es, wo dann es bekannt ist innerhalb von bestimmten Netzwerken, dass man einen Professor besser meidet. Eine Professorin kann es natürlich auch sein. Und das ist dann doch teilweise auch erschütternd.
Wer ist gefordert? Wer kann daran? Die Universitäten an sich, die Professoren an sich sind ja, wie Sie es beschrieben haben, weitgehend unanfechtbar, nenne ich es jetzt mal. Wo könnte da institutionell aber ein Hebel außerhalb der externen Berichtsstelle geschaffen werden? Wen würden Sie in der Verantwortung sehen, das Thema nach vorne zu treiben, institutionell?
Also in einer idealen Welt würde es aus den Universitäten selbst heraus erfolgen. Und es gibt ja durchaus Professoren und Professorinnen, die sich engagieren. Es gibt jetzt auch ein Da ist dann eher das Thema dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz, aber es gibt jetzt auch eine Gruppe von Professoren und Professorinnen, die sich gegen diese Prekarisierung oder weitere fortschreitende Prekarisierung des sogenannten Mittelbaus zusammengeschlossen haben. Ich weiß auch, dass es auch innerhalb der Professorenschaft Pläne gibt, eine Vertretung aus der Ebene der Professorinnen heraus, eine Gruppe, so praktisch das, wie soll man sagen, das professorelle, professorale Gegenstück zu uns sozusagen zu bilden. Und da werden unterschiedliche Möglichkeiten diskutiert. Aber eine der Dinge, die auch diskutiert wird in dieser Gruppe, ist, die Professur abzuschaffen. Also diese Machtfülle oder auch die Struktur einfach. Es kann ja weiter Professuren geben, aber dass dann eben die Stellen nach der Doktoratsphase nicht mehr einer Professur zugeordnet sind, sondern einem Institut oder einem Departement, dass es also nicht mehr diese enge und sozusagen unüberwachte persönliche Abhängigkeit gibt. Und teilweise passiert das schon in Universitäten, dass die sich aus sich selbst heraus umbauen. Aber an vielen Universitäten sind natürlich die Beharrungskräfte sehr stark, weil, das wissen wir ja aus ganz vielen Zusammenhängen, privilegierte Gruppen lassen sich ihre Privilegien und ihre Macht ungern, also sie werden eher selten selbst aktiv, um sich selbst ihre Macht und ihre Privilegien zu nehmen. Und da wäre dann eigentlich die Politik gefragt. Allerdings, wenn ich jetzt auch das so beobachte mit noch dieser weiteren Verschlechterung der Arbeitsbedingungen über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz, bin ich da nicht so unglaublich hoffnungsvoll. Und das ist natürlich auch bitter, weil also dieses Zusammenspiel von einer hohen Anfälligkeit für Machtmissbrauch, der dann konsequenzlos bleibt, schlechte Arbeitsbedingungen, kann man eigentlich niemandem raten, in die Wissenschaft zu gehen. Also ich habe neulich bei einer Veranstaltung eine ganz tolle ehemalige Studentin wieder getroffen. Sie hatte gerade, also ist kurz davor, an einer anderen Universität ihre Promotion abzuschließen. Und ich hätte ihr gerne gesagt, ja Mensch, mach das doch, geh doch in die Wissenschaft. Du bist so gut und du bist so talentiert. Das ist sie auch alles. Aber ich kann es ihr nicht guten Gewissens raten.
Nichtsdestotrotz sind Sie dabei geblieben, Frau Davis.
Ja,
wo holen Sie Ihre Kraft raus? In unseren Gesprächen hören wir ja immer alle durch, dass Sie viel ich nenne es jetzt mal Reflexion, kritische Distanz. Sie beschäftigen sich mit den Themen da, wo es Ihnen nicht passt. Da stehen Sie auch auf und sagen was. Hilft das?
Also mir persönlich hilft es schon, und mir hilft auch sehr die Vernetzung. Also mir hilft der Austausch mit, sind vor allem Kolleginnen, das gibt dann irgendwie Kraft und Stärke. Und mir hilft auch zu sehen, dass auch Kolleginnen, die für mich auch Vorbilder sind. Jetzt ein Beispiel ist die bereits erwähnte Julia Herzberg, eine andere frühere Münchner Kollegin ist Jana Osterkamp, auch Historikerin. Und wenn ich sehe, dass solche Personen, solche Frauen jetzt berufen werden, das gibt natürlich dann schon irgendwie Hoffnung, und es gibt Hoffnung und Stärke, wenn man auch sieht, dass es trotz ja auch dieser raren Stellen, ne, also eigentlich sind wir ja auch immer, das ist ja auch so ein bisschen eine unschöne Begleiterfahrung des Wissenschaftsbetriebs, gerade in so kleinen Fächern wie meinen, dass man mit Leuten, die man sehr mag und schätzt, mit denen man auch oft befreundet ist, konkurriert um wenige rare Stellen, aber dass es trotz dieser Situation auch viel Solidarität zwischen Kolleginnen gibt. Brenne auch einfach für mein Fach. Also ich bin einfach wahnsinnig gerne Historikerin. Und ich glaube, dass das für viele gilt, ist auch der einzige Grund, warum es noch sehr gute Leute in die Wissenschaft zieht, weil es eben so viele gibt, die einfach so gerne Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind. Also es ist ja wieder die Stellenstruktur, kann es ja nicht sein, die uns dahin zieht. Aber gleichzeitig muss man natürlich sagen, also mal schauen, wie es weitergeht. Also ich habe keine feste Stelle. Mal sehen.
Wir drücken Ihnen die Daumen hier am Institut. Vielen Dank, dass Sie so offen über das Thema mit mir gesprochen haben und alles Gute, Franziska Davis.
Vielen Dank Ihnen.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!